Herzlich willkommen, hier ist der Sneakpod. Ihr hört die Folge 550 und wir sind in England, um dort Brexit den Bär, nein, wie heißt das? Christopher, jetzt habe ich den Zeile mal wieder verrutscht, läuft gut hier heute, Christopher Robin zu besprechen für euch. Und dafür sitzt im Studio mir gegenüber Winnie the Pooh, diesmal gespielt von Claudia Nördinger.
Hallo. Und das Ferkel ist Robert Krüger.
Das stimmt, ich bin ein Ferkel. Ja, Winnie the Pooh, das ist so eine Figur, die müsste man kennen, aber ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat, außer dass das so ein gelber Bär ist in der Comic-Version. Und jetzt gibt's das als Film, oder wie?
Ja, also gibt's ja schon auch aus Filmen eine Weile, also gab's auch schon mal. Und jetzt gibt's eben wieder eine Verfilmung, und zwar ist die vom Konzept her ein bisschen so ähnlich wie jetzt diese letzten beiden Paddington-Filme. Also eine Realverfilmung mit rein animierten Figuren. Also wir haben vor allen Dingen auf der einen Seite menschliches Personal und dann aber eben das Tierpersonal, was man aus den Büchern kennt. Also die Bücher sind ja von dem britischen Schriftsteller Alan Alexander Milne, der so ja erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und diese Bücher, also Pooh der Bär und so, sind ja in England wahnsinnig populär bei Kindern. Ich hatte immer so das Gefühl, zumindest als ich klein war, war das in Deutschland noch nicht so verbreitet. Ich kannte das, glaube ich, nicht. Ich habe das erst später kennengelernt.
Da hänge ich mich dran. Das ging mir genauso. Ja.
Also ich weiß nicht, ob das inzwischen ein bisschen anders ist, weil ich das Gefühl habe, diese Illustrationen, diese sehr bekannten, die sind jetzt auch präsenter, auch auf Postkarten und so ein Ding. Also vielleicht ist es inzwischen, hat sich es inzwischen ein bisschen mehr hier durchgesetzt, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall in England ist es nach wie vor eben so ein totaler Kinderbuchklassiker. Und man muss eben dazu sagen, dass in diesen Büchern taucht eben neben diesem Puderbär und ein paar anderen Tieren, taucht eben dieser Junge namens Christopher Robin auf. Und dass dieser Christopher Robin basiert auf dem Sohn von Milne. Also das ist eben eine in gewisser Weise eine reale Person, die eben in dieser Fantasiewelt mit den Tieren interagiert. Und das ist durchaus auch, da gibt's auch einen Film zu, der vor nicht so langer Zeit dem auf den Grund gegangen ist, was das eben für diesen Christopher Robin bedeutet hat, quasi diese fiktionalisierte Figur auch zu sein. Dieser Film jetzt, den ich jetzt zusammen mit der Lydia gestern angeschaut habe, macht das nicht, sondern der bleibt eigentlich auf der Fantasieebene und erzählt so ein Stück weit die Geschichte weiter, indem er eben sich vorstellt, dieser Christopher Robin wird irgendwann eben erwachsen und wendet sich ab von seinen Tieren und lebt dann in der Stadt und arbeitet und ist gestresst und hat eine Familie und wird dem nicht so gerecht. Und dann irgendwann kommt es eben wieder zu einem Zusammentreffen mit seinen Tierfreunden von damals, also den Tieren aus dieser Fantasiewelt. Ja, und die Hauptrolle, also der Christopher Robin, wird gespielt von Ian McGregor. Und das ist eben ein Familienfilm auf jeden Fall. Es geht eben um ihn und seine Familie und um die Frage, was diese alten Freunde von ihm vielleicht immer noch geben können oder inwiefern er sich auf sie zurückbesinnen müsste oder sowas. Jo.
Und wie fandst du das und wie fand deine Tochter das?
Also
meine Tochter funktioniert das auf beiden Ebenen vielleicht auch?
Also meine Tochter hat es gut gefallen, obwohl es jetzt nicht so, also ich meine, sie ist ja doch auch noch relativ jung, also mit 3,5. Der Film hat jetzt nicht übermäßig viele so Slapstick-Elemente oder sowas. Ich meine, die Tiere, die stolpern schon so ein bisschen in der Gegend rum oder so, aber sehr viel ist es nicht. Und es ist doch verhältnismäßig viel Handlung, wo es eben darum geht, dass dieser Christopher Robin vielleicht sein Leben falsch angeht und sowas und zu wenig sich um seine Familie kümmert und zu viel um Job und solche Sachen, wo du erstmal denken würdest, dass sich das dem Kind jetzt vielleicht nicht so erschließt, aber ihr hat er gut gefallen. Also sie war die ganze Zeit sehr aufmerksam und danach hat sie auch gesagt, dass sie ihn sehr schön fand. Mir geht's ein bisschen so, also ich finde, er sieht ganz schön aus und ich mag auch Ian McGregor nach wie vor als Darsteller und ich finde, dass das gut gemacht ist mit den Tieren und so. Ich finde, er leidet schon ziemlich darunter, dass Paddington eben jetzt wirklich Maßstäbe für dieses Genre gesetzt hat. Weil einfach Paddington und vor allen Dingen Paddington 2, der zweite Teil von letztem Jahr, eben neben all diesem Kinderbuchklassiker auf diese Weise aufgreifen und eine Familiengeschichte erzählen und für die Kinder was machen und so, eben gleichzeitig erzählerisch so unvorstellbar gut ist. Also es ist einfach, ich finde, Paddington 2 ist vollkommen unabhängig davon, ob man ein Kind hat oder irgendwie da so einen Bezug zu dieser Figur hat oder so, ist es ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Film. Und bei diesem Film hier ist es so, dass ich finde, es ist ein sehr netter Film, den man wirklich gut anschauen kann und so, und wo man jetzt auch nicht leiden muss, wenn man mit seinem Kind da reingeht oder so. Aber es ist einfach nicht so beeindruckend wie das, was Paddington gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, gut, hätten wir jetzt nicht gerade Paddington hinter uns, dann wäre man da vielleicht auch weniger überkritisch und würde einfach sagen, es ist ein schön aussehender Film, der irgendwie auch was erzählt, womit man was anfangen kann und mit einem positiven Gefühl zurücklässt und liebevoll gemacht ist und sowas. Also das würde ich dem Film alles gar nicht absprechen wollen. Also der Vergleich ist vielleicht ein bisschen das Problem für diesen Film. Ja.
Also das klingt so, als ob du jetzt im Grunde sagen möchtest, wenn ihr die Idee habt, dann schaut doch Paddington. Also wenn ihr die Idee habt, mit dem Kind was zu gucken und Paddington noch nicht 100-mal durchgekaut wurde, dann lässt man das hier vielleicht auf der Seite.
Auf jeden Fall. Ja. Und zwar, ich finde auch, unabhängig davon, ob ihr ein Kind habt, schaut einfach Paddington.
Genau.
Aber
außer man ist jetzt Hardcore Winnie the Pooh-Fan gewesen als
genau.
Kind. Genau,
also das ist auch so ein Ding. Eben gerade, also ich habe Paddington, muss ich sagen, in meiner Kindheit auch nur ganz am Rande wahrgenommen. Allerdings muss ich zugeben, dass die Paddington-Figur sich mir ein bisschen mehr erschließt als Winnie the Pooh. Vielleicht, weil Paddington auch für ein bisschen ältere Kinder noch, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch falsch, aber ich habe bei Winnie the Pooh immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen dümmlicher Bär, so ein dümmlicher, dickbauchiger Bär, der immer so ein bisschen treudorf in die Gegend schaut, und er ist halt mit diesem kleinen Jungen unterwegs, und diese ganzen anderen Figuren sind halt auch, eigentlich finde ich, so ein bisschen vertrottelt. Und das soll halt so liebenswert sein oder sowas. Aber ich habe es, ehrlich gesagt, so ganz verstanden habe ich das Konzept Winnie the Pooh, glaube ich, nicht. Also es ging mir schon immer so, basierend auf diesen Zeichnungen und so, dass ich dachte so, ja. Also hat mich nie so angesprochen. Und jetzt im Film ging es mir eigentlich genauso. Ja.
Ja, ich kenne nur ganz, ganz wenig von Winnie the Pooh. Ein bisschen was so aus irgendwie Fernsehwerbung oder so Trailer-Zeugs oder so. Und genau das, was du gerade beschreibst, so ein bisschen treu, doof, trotteliger Bär, der so nicht der Hellste zu sein scheint, und das ist so mein Eindruck auch, ohne dass ich jetzt wirklich nennenswerte Mengen auch nur ansatzweise gesehen hätte, und das hat mich auch nie dazu verleitet, das irgendwie auch nur in Betracht zu ziehen, mich da zu vertiefen. Ich immer dachte so, was will dieser komische gelbe Bär, der so ein bisschen dämlich wirkt, überhaupt von mir, und was sollte daran jetzt gut sein?
Also in Filmen wird das auch durchaus thematisiert. Also da fällt auch mal, geht es auch einmal darum, so, ich bin doch nur ein dummer Bär und sowas. Und im Endeffekt, natürlich kann man auch von einem dummen Bär was lernen und so. Und das ist alles sehr nett so. Aber ich finde eben bei Paddington, da ist einfach mehr Witz. Das ist schon so, also ich habe eben schon das Gefühl, dass Winnie the Pooh sich eben an auch ein sehr junges Publikum richtet. Und zwar mit so einem Gedanken von eben Wärme und es ist irgendwie alles sehr liebenswert und vielleicht auch jetzt nicht so ganz schlau, so der Bär.
Ja, aber dann darf doch die Geschichte nicht darum gehen, ob der Junge sein Leben richtig organisiert hat oder nicht. Das muss doch dann um was anderes, also wenn es sich an ein ganz, wie du gerade sagst, an ein eher noch jüngeres Publikum wendet und dann aber weniger Bling-Bling und lustige Slapstick hat für die kleinen Kinder, als jetzt ein Paddington mitliefert, der sich vielleicht an ein etwas älteres Publikum auch richtet, dann ist doch da irgendwas falsch gemacht worden, oder?
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass dieser Film hier sich an ein ganz, ganz junges Publikum richtet. Ich glaube, dass diese Figur Winnie the Pooh vielleicht ursprünglich eher für ein ziemlich junges Publikum gedacht ist. Der Film jetzt, ich habe auch, ehrlich gesagt, als ich vorher gelesen habe, ich habe natürlich vorher gelesen, was sozusagen die Klippen sind für ein Kind, ob es da Probleme geben konnte, ob es vielleicht zu schwierig für sie ist und so. und habe das durchaus für möglich gehalten, dass sie noch zu jung für den Film ist. Würde ich jetzt nicht sagen, also hatte ich nicht das Gefühl, dass sie Schwierigkeiten mit ihm hat, aber jünger würde ich sagen, geht dann auch nicht, weil eben, wie gesagt, es ist eigentlich zu viel narrativer Inhalt und es geht eben ums Erwachsenwerden und sowas und Verstehen, inwiefern Erwachsensein eben viele Dinge mit sich bringt, die man sich als Kind so nicht vorgestellt hat. Also eigentlich würde ich sogar sagen, von der Geschichte her eignet sich der Film wahrscheinlich besser für Achtjährige oder sowas, weil die eben, die, das ist auch so, dass in dem Film hat Ian McGregor hat eine Tochter, die auch so etwa in diesem Alter ist und da würde ich sagen, sind dann auch so die so, naja, irgendwie der Anschluss zum Denken ist eben, spielt eher eine Rolle und so. Insofern eben vielleicht nicht für ganz junge Kinder, aber die Figur kommt mir halt so, also zumindest ich kann aus der Figur nichts rausziehen, was irgendwie für ein älteres Kind so interessant wäre. Es kommt mir einfach so vor, als ob diese Figur eben doch eine sehr stark eine Kleinkind-Figur ist, aber weiß nicht, wie gesagt, ich bin da auch keine Expertin. Also wenn es irgendwelche Hörer gibt, die sich mit Winnie the Pooh hervorragend auskennen, dann meldet euch gerne. Ich muss auch noch dazu sagen, der Film ist ja von dem Regisseur Mark Forster, der unter anderem den meiner Meinung nach doch sehr verunglückten Ein Quantum Trost James Bond gemacht hat, was aber ja wohl nicht nur seine Schuld war. Dann World War Z oder C, wie auch immer, je nachdem, auf welchem Kontinent man sich gerade aufhält. Drachenläufer, den ich wirklich schrecklich finde, einen schrecklichen Film basierend auf einem schrecklichen Buch. Schräger als Fiktion, Wenn Träume fliegen lernen, Monsters Ball. Ist irgendwie eine wilde Mischung, was der so gemacht hat. Und ich kann da ehrlich gesagt jetzt auch hier keine Handschrift rauslesen. Ja.
Ist vielleicht so ein Wegarbeitertyp.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, die Ähnlichkeiten sind am größten mit Wenn Träume fliegen lernen, was ja über Barry ist, also auch ein Autor, eben den Peter Pan Autor. Und es ist auch ähnlich, vielleicht ein bisschen zu süßlich. Aber ja, also ich finde nichts grundlegend ärgerlich oder falsch an diesem Film, aber ich finde ihn auch nicht besonders gut. Ich würde sagen 6,5 Punkte.
Okay, das ist jetzt mehr, als ich als mit was ich jetzt gerechnet hätte.
Ja?
Ja, wieder zwischendurch so dachte ich eher, dass du irgendwo so bei 5, dann bist du knapp über der Hälfte, so hätte ich jetzt erwartet.
Ah ja. Ja, ich hatte sogar mal 7 erwogen, aber es kam jetzt doch übertrieben vor. Aber ich muss auch sagen, ich sehe Ian McGregor einfach praktisch immer gern. Insofern.
Ja, stand ja auch mal bei dir in der DG, ne? War das nicht mal
richtig?
So? Ja, du wurdest mit ihm zusammen, so hatten wir das immer ausgedrückt.
Genau, er wurde nicht gefragt, aber er war trotzdem da.
Ja, damals sah er wahrscheinlich noch besser aus. Aber er hat sich eigentlich gut gehalten, oder?
Ja. Er sah jünger aus, ja. Ich finde auch, dass er. Wobei in dem Film, muss man sagen, wird kein Versuch unternommen, ihn irgendwie jünger wirken zu lassen oder so, sondern er sieht schon. Also definitiv so middle-aged aus.
Er darf so alt sein, wie er ist.
Genau, er darf so alt sein. Ja, schön für ihn.
Jo. Gut, sehr gut. Dann kommen wir zur Kategorie der Droge der Wahl. Diesmal werden wir sie nicht vergessen, wie beim letzten Mal. Das kann man mir jetzt unterstellen, dass man nur weil du jetzt heute wieder was zu trinken hast, ist das so. Hast du
das
auch was?
Das wäre natürlich richtig.
Völlig korrekt, ja.
Ich habe Wasser mal wieder nur.
Wasser habe ich natürlich auch, aber ich habe auch einen Wein und der ist sogar, der hat ein kleines bisschen Filmbezug, aber nur ein kleines winziges bisschen.
Oje, und zwar bin ich gespannt.
Habe ich einen Weißburgunder und der nennt sich Drei Freunde und den habe ich einfach so gekauft, ohne ehrlich gesagt zu wissen, was da dahinter steckt. Aber wie ich das eigentlich immer so tue, wenn ich einen Wein kaufe, dass ich dann mal kurz gucke, wo kommt der her, was ist das genau? So, die Labels sind ja oft nicht sehr aussagekräftig. Und dann ist mir jetzt in den Schoß gefallen, diese Information, wer diese drei Freunde denn sind. Und es handelt sich dabei um den Fernsehstar, wir alle kennen ihn, Joko Winterscheid. Dann aber auch eben den Filmstar Matthias Schweighöfer.
Oh Gott.
Und dann noch eine junge, und hier in diesem Artikel, den ich gefunden habe, steht talentierte Winzerin, das glauben wir jetzt einfach mal so, ich kenne die Frau nicht, Juliane Eller, die ist wohl Winzerin in x-ter Generation, also kommt da wohl so aus der Ecke Und die machen zusammen, die sind wohl angeblich, das so sagt es der PR-Text, ich glaube das jetzt auch mal einfach so, sind die schon seit langem Freunde und jetzt machen sie zusammen einen Wein. Nehmen wir das mal so hin. Ich finde den tatsächlich auch nicht schlecht. Also es ist kein übler Wein. Ein Grauburgunder, sehr fruchtig, sehr, sehr trinkbar, also so ein schöner, süffiger Grauburgunder, wie man sie im Sommer gerne mal im Glas hat. Und kosten 10er die Flasche, kann man machen. Schickes Etikett, muss man sagen. Und ich habe ihn halt gekauft, ohne zu wissen, dass jetzt da Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer ihre Gesichter für in die Kamera halten. War jetzt nur irgendwie so ein Fun-Fact und passt irgendwie zu einem Filmpodcast. So ein bisschen wenigstens. Sehr ja, gut. Das dazu. Dann hättest du noch einen Film und ich hätte noch einen Film. Womit und wollen
ich habe gerade denn noch einen Film dazu eingetragen, aber der geht schnell.
Okay, na dann fang du doch an, dann bin ich dann in der Mitte und dann bist du wieder dran.
Genau. Ja. Ich bleibe nach wie vor, haben wir mit Stefan und ich ja neulich festgestellt, dass wir doch in letzter Zeit eine Menge Werbung für Netflix machen. Ich bleibe wieder mal bei Netflix und bespreche den Film Like Father, der seit Anfang August auf Netflix zu sehen ist, wie der Vater. Ist eine Komödie, Regie führt und Drehbuch hat geschrieben die Frau von Seth Rogen, Lauren Miller Rogen, eine Schauspielerin, wenn man sie mal googelt, das Bild, das Gesicht kennt man auch, also man hat sie auch schon selbst schauspielernd gesehen, jetzt führt es ihre Regiedebüt, also der erste Langfilm, die Hauptrolle wird gespielt von Kristen Bell.
Hattest du nicht kürzlich schon mal irgendwas, was Like Father, Like irgendwas hieß?
Like Father, Like Son, ja, das war eine ganz andere, okay. Das war ja so eine tragische Kindervertauschgeschichte, ja, genau, okay. Von Koreeda.
Das ist jetzt was komplett anderes, heißt nur zufällig so wie der erste Teil von dem Mann, okay.
Also das ist wirklich ganz anders. Okay, null Berührungspunkte. Kristen Bell spielt hier eine junge, vollkommen arbeitsbesessene Frau, die vor ihrem Traualtar, eigentlich nicht sitzen gelassen wird, sondern quasi in dem Moment, wo es zur Trauung schreitet, erkennt ihr Zukünftiger, dass sie sich nie für was anderes interessieren wird als für ihre Arbeit und verabschiedet sich. Woraufhin sie eben wieder erwarten, doch nicht verheiratet ist.
Und sich aus Frust in Arbeit stürzt.
Ja, aber was noch passiert ist, ihr Vater, der eigentlich abgehauen war, als sie 5 war oder sowas, der ist zur Hochzeit aufgetaucht. Also er hat quasi mitbekommen, der war nicht eingeladen, aber hat mitbekommen, dass sie heiraten wird. Und er taucht da auf und will einfach nur sehen, wie sie heiratet und so. Und irgendwie passiert das dann, dass die beiden dann zusammen ein Trinken gehen und next thing you know sind sie auf der Karibik-Kreuzfahrt, die als Flitterwochen gedacht waren für sie und ihren Mann. Intended. Naja, und da ist sie dann eben mit ihrem Vater, mit dem sie ja natürlich nicht direkt ein inniges Verhältnis hat, weil sie ihn ja überhaupt seit so vielen Jahren nicht gesehen hat und auch ihm eigentlich nicht verzeihen kann, dass er sich damals einfach vom Acker gemacht hat. Ja, und jetzt ist sie dort und das Genre kennt man ja, Leute, die widerwillig auf irgendwelchen, sowas wie einer Kreuzfahrt oder sowas sind, die dann am Tisch mit irgendwelchen anderen Leuten sitzen, die erstmal wirken wie eine Zumutung, aber es vielleicht doch nicht sind und mit Leuten zusammengewürfelt sind oder auch mit einer Person eben zusammengewürfelt sind, mit der sie eigentlich überhaupt nicht sprechen wollen und so. Und dann natürlich, so nach und nach dazu angeregt werden, vielleicht ein bisschen in Frage zu stellen, wie sie bisher gelebt haben und sowas. Also alles daran ist vollkommen, sagen wir, der vertrauten Formel entsprechend.
Mhm. Möglichst ohne Reibungspunkte, die zu reibungsmäßig sind.
Genau so ist es. Und der Film sieht auch aus wie eine Kreuzfahrtwerbung. Man hat direkt Lust, auf ein großes Schiff zu gehen. Obwohl zum Teil, was die dort so an Aktivitäten haben, ist schon ein bisschen verrückt. Aber alles in allem macht es schon großen Spaß, denen da so bei zuzuschauen. Und ich finde, dass der Film wirklich so formelhaft er ist. Ich finde, er ist grundsympathisch. Und er macht, finde ich, auch ein paar Dinge sehr richtig. Also zum Beispiel, dass er eigentlich ganz bewusst keine romantische Komödie sein möchte, sondern sich vor allen Dingen für unsere Hauptperson und eben ihren Vater interessiert. Und zwar ohne, dass das irgendwie dann anstrengend und rührselig wird, sondern es ist immer genau so, dass man irgendwie amüsiert ist und gute Laune behält und sich nicht langweilt und irgendwie dabei eine einem doch sehr vertraute Geschichte darüber erzählt bekommt, wie jemand eben feststellt, dass es im Leben noch was anderes gibt als Arbeit. Nichts daran ist weltbewegend. Die Darsteller sind sehr sympathisch und ja, ich finde, das ist wirklich, es gibt einfach Momente, wo ich genau so einen Film sehen will und der hat mich wirklich erfreut. Also ich habe ihn wirklich sehr gerne gesehen. Ja, wie gesagt, auf Netflix, heißt Like Father, wäre für mich, für jeden, der irgendwie diese Art von Film gelegentlich auch mal sehen möchte, auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist eine Komödie schon, aber es ist jetzt keine Schenkelklopfkomödie und es gibt keine irgendwie krassen Lachaussetzer und sowas. Es ist alles genau so, dass es einen erfreut, aber nicht zu sehr belästigt.
Du überraschst mich heute zum zweiten Mal. Denn, wirklich? Ja, weil, also den anderen Film, den du irgendwie so 2 Punkte höher bewertet hast, als ich erwartet hätte, oder 1,5 Punkte. Und jetzt hier eben genauso. Also, als du angefangen hast, so darüber zu reden, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, oh, warum hat sie das angeklickt? So, das ist doch eigentlich nicht so dein Style von Film, so. Und dann fingst du plötzlich, ja, und ich fand den gut. Und dann so, what? Wo geht denn das jetzt hin?
Aber es stimmt auch nicht ganz, dass es nicht mein Style von Film ist, weil ich habe auf jeden Fall, bei mir gibt es auf jeden Fall ein Segment, wo ich sowas sehr gerne sehe, wenn es gut gemacht ist. Und es gibt einfach Momente, wo ich Lust auf sowas habe. Und dann ist es halt, okay, dann klickst du dich so durch und dann schaust du irgendwas an, wo dann hinterher denkst, okay, die Zeit hättest du dir lieber gespart. Aber hier ist eben wirklich so, du kriegst genau das, was du sehen möchtest in so einem Moment. Das ist nicht weltbewegend und daran ist absolut nichts neu, aber ich finde das einfach sympathisch gemacht. Okay. Ich gebe dem Film 7 Punkte und es ist eine Empfehlung von mir.
Sehr gut. Like Father auf Netflix.
Genau.
Hattest du über Schauspieler geredet oder habe ich das?
Ja, die Hauptrolle wird natürlich gespielt von Kristen Bell.
Ah ja, richtig, das hattest du gesagt, genau.
Die liebe ich natürlich insofern.
Ah, jetzt wissen wir auch, wie du dazu gekommen bist, den zu finden.
Nee, es war tatsächlich so, dass ich eben auf Netflix, wie das immer so ist, wenn du mal was geschaut hast, was irgendwie so in diese Kategorie fällt, kriegst du diese Sachen natürlich angeboten. Und dann habe ich mir so angeschaut, den Trailer, und dachte mir so, das ist bestimmt fies. Dann hat aber tatsächlich eine Freundin von mir gesagt, dass sie ihn gesehen hat und er sie amüsiert hat. Und dann dachte ich, okay, dann geben wir mal eine Chance. Ja, und ich würde das weitergeben.
Okay, ich finde ja bei Netflix dieses Bewertungssystem, dass man den Film nur Daumen hoch, Daumen runter geben kann, ich finde das so ein bisschen eindimensional, also natürlich, okay, ein größeres System ist technisch gesehen auch eindimensional, aber es hat eben mehrere Abstufungen und das, ich denke mir da immer so, da stehen dann so Filme, die so absolute Mega-Dinger, wo du sagen wirst, 10 Punkte, mega gut, und dann so Filme, wo du sagst, ja, der ist oberhalb der Hälfte so, aber die kriegen dann beide so Daumen nach oben und ich denke, da muss doch noch eine Segmentierung rein, das kann ich doch so nicht stehen lassen, aber
ja, also bei mir ist eher so, dass ich so eine Zweiteilung habe in meinen so den Segmenten, die ich anschauen möchte, weil ich eben durch diesen Filmclub, an dem ich beteiligt bin, dann eben so die schwere Kost oder so, aber die finde ich meistens auf Netflix nicht. Das heißt, das schaue ich eigentlich alles auf Amazon, häufig geliehen, und wenn ich auf Netflix gehe, dann ist es meistens so, dass ich keine bestimmte Agenda habe, aber es sind häufig auch so Tage, wo ich dann eben sowas sehen wollen würde. Und deswegen ist mein Netflix-Profil ist natürlich ein Albtraum, keine Frage, weil da habe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, wie hieß das Ding? The Christmas Letter oder sowas. Ach, ganz schlimm. Aber wenn dann eben Netflix sich irgendwann gemerkt hat, dass du immer wieder solche Sachen anklickst, weil das eben genau der Tag ist, wo du überhaupt zu Netflix gehst, da hast du einen Ruf weg, da hast du keine Chance. Gut,
aber du könntest wahrscheinlich hinterher hingehen und könntest die angeschauten Filme mit Daumen nach unten bewerten.
Ja, das vergesse ich aber immer. Und ja. Nee, also ich ist jedes Mal, wenn ich Netflix aufmache, mal davon abgesehen, dass ich dann totgeworfen werde mit Peppa Pig und irgendwelchen Kinderdingen.
Ja gut, aber du kannst ja eigene Profile anlegen für deine Tochter.
Ja, ich weiß, aber es ist mir alles so umständlich. Also so viel Zeit verbringe ich tatsächlich auf Netflix nicht im Moment, muss ich sagen. Bei Netflix ist es bei mir immer so, wenn da eine Serie ist, die ich schauen will, okay, dann bin ich viel bei Netflix, aber ansonsten verwende ich es im Moment ehrlich gesagt nicht so viel. Erstaunlich, dass wir jetzt so viel drüber geredet haben in letzter Zeit. Weil ich schon bei mir sagen würde, das ist eher eine absteigende Tendenz, meine Netflix-Nutzung.
Okay.
Im Moment. Ja, aber diesen Film kann man sich anschauen. Jo.
Dann
was haben wir noch?
Dann mache ich doch mal weiter mit was ich auch tatsächlich bei Netflix gesehen habe. Und zwar dem großen Tarantino-Mega-Dingsbums-Blockbuster-Haufen The Hateful Eight. Warum ich den immer noch nicht gesehen hatte, obwohl der aus dem Jahre 2015 ist, weiß ich ehrlich gesagt
2015
nicht.
2015 ist das schon
krass. Ja, das ist echt schon wieder lange her. Ich habe den irgendwie lang ignoriert. Am Anfang immer noch gedacht, ja, da gehe ich noch ins Kino und diese 70mm Fassung und so. Und wie das dann ist, dann hast du es da nicht geschafft, dann schaffst du es da nicht. Und dann will keiner mit dir nach Karlsruhe fahren, um extra nur Hateful Eight auf 70mm zu sehen. Und dann, ja, okay, und die Blu-ray und habe ich dann auch nicht geschafft und dann hat plötzlich ein Kind und dann weißt du sowieso nicht mehr, wo oben und unten ist. Und jetzt habe ich es irgendwie endlich mal geschafft, mir mal einen Abend dazu zu gönnen, den zu gucken. Ja, worum geht's? Wir haben eine Kutsche, in der sitzt eine Figur namens John Ruth, der ist von Kurt Russell gespielt, ein Kopfgeldjäger, der eine Figur namens Daisy Domergue, gespielt von Jennifer Jason Leigh, gefangen genommen hat und jetzt eben nach Red Rock bringen will, weil er sie dort dem Richter und dem Henker vor allem übergeben will. Er ist ein Kopfgeldjäger, der immer seine Leute lebend abliefert, weil er sie hängen sehen will und zwar so richtig mit Gerechtigkeit, obwohl ihm das Recht zustehen würde, es spielt ganz kurz nach dem Bürgerkrieg in den USA, es würde ihm das Recht zustehen als Kopfgeldjäger, die einfach abzuknallen, weil die war gesucht, tot oder dead or alive und demzufolge treffen sie dann relativ schnell mit dieser Kutsche, das ist ein fürchterlicher, es ist Winter und es ist ein fürchterlicher Blizzard, ist hinter ihnen her und der Kutscher hält immer dazu an, dass sie schneller vorankommen müssen, weil der Blizzard holt auf und sie müssen noch bis zu Minis Miederwarenladen, Minis Haberdashery hinkommen, weil dort können sie Zuflucht suchen, bis Red Rock werden sie es nicht schaffen und Samuel L. Jackson steht, ist auch ein ehemaliger Union-Soldat, mittlerweile auch Kopfgeldjäger, steht mit 4 Leichen auf dem Weg und sagt hier, meine Kutsche, das ist alles kaputt gegangen, meine Pferde, mein Pferd ist tot oder irgendwie sowas und ob sie ihn mitnehmen könnten, das machen sie dann auch und jedenfalls der versteht das erstmal nicht so richtig, als die sich dann so miteinander unterhalten, so wieso killst du die nicht einfach, warum willst du sie lebend abliefern, das ist doch viel zu anstrengend und Kurt Russell meint dann halt so, ja, das hat niemand gesagt, dass das einfach sein soll und jedenfalls, die sammeln noch eine weitere Figur auf und kommen dann irgendwann an Minis Mieterwarenladen an, wo eine andere Gruppe von Leuten auf sie wartet und jetzt schneiden die da eben ein. Der Blizzard zwingt sie dazu, dort zu übernachten und vielleicht sogar mehrere Tage dort zu bleiben. Und die Kurt Russell-Figur, also unser Kopfgeldjäger, ist der festen Überzeugung, dass die Figuren, die dort warten, mit denen stimmt irgendwas nicht. Mindestens einer, vielleicht sogar mehrere von denen wollen ihn umbringen und wollen Daisy Domergue befreien. Da ist er ziemlich sicher und er muss nur noch rauskriegen, wer. Und mit der Samuel Jackson-Figur hat er so einen kleinen Deal gemacht, weil beides sind Kopfgeldjäger, die verstehen sich so ein bisschen. Und die andere Ansammlung von Figuren, da ist so alles Mögliche dabei. Ein Mexikaner, einer, der behauptet, er ist der neue Sheriff in Red Rock, aber keiner glaubt ihm. Einer, der ist möglicherweise der Henker in Red Rock und demzufolge sozusagen derjenige, dem die Kundschaft zugeführt werden soll. Aber das so richtig ausweisen kann er sich auch nicht. Und ein alter General, gespielt von Bruce Dern, der Südstaaten-General war. Und jetzt haben wir eben Sam Jackson, der Union-Offizier war und demzufolge natürlich auch noch ein Schwarzer ist. Die können sich also auch nicht so richtig. Da kommt so dieses ganze Race-Thema noch in die Geschichte rein. Und insofern haben wir da viele Figuren, die viel Gründe haben, sich gegenseitig zu hassen und sich alle nicht trauen. Und demzufolge sind unsere Hateful-Personen da, auch wenn es am Anfang schon gleich mehr als 8 sind. Wer da genau die 8 hateful Leute sind, das darf man vielleicht auch gar nicht verraten. Das würde Dinge vorwegnehmen. Und ja, es ist ein Western, es ist aber gleichzeitig auch ein Western, der nicht die klassischen Dinge einlöst. Also wir haben natürlich diese 70mm, auf denen das gedreht ist, in so einem Ultra-Widescreen, also auf so einem herkömmlichen 16:9 Fernseher, wie man ihn zu Hause an der Wand hängen hat, kriegt man ein richtig schönes, so ein wie heißt es im Englischen, Letterbox, also mit schönen schwarzen Balken oben und unten, weil dieser Ultra-Widescreen, das sieht so ähnlich aus, wie wenn du so einen 16:9 Film auf deinem 4:3 Fernseher früher hattest. Mm. Du kriegst so richtig dicke schwarze Balken. Ah. Das Bild ist aber trotzdem toll. Also nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten vergisst du das ja, dass dein Fernseher eigentlich größer wäre. Und vor allen Dingen, wenn du das Licht im Zimmer ausmachst. Und dann dieses Widescreen, dieses Ultra-Widescreen, das hat schon was. man wünschte sich dann natürlich einfach trotzdem einen größeren Fernseher. Und er benutzt das natürlich am Anfang, solange wir noch in der Kutsche sind und dahin fahren, benutzt er das für so ein paar Außenshots. Es gibt später auch nochmal so ein, zwei Flashbacks, wo nochmal so Außenshots sind. Das ist sind immer verschneite Landschaften, es ist immer alles voller Schnee und es sieht schon toll aus, aber er kriegt es, oder vor allen Dingen der Kameramann, kriegt es auch hin, diese Innenaufnahmen, dieses ultraweite Bild trotzdem in diesem kleinen, in dieser kleinen Hütte. Es heißt Minis Mieterwarenladen, aber eigentlich ist es so ein, das ist so ein Roadstop, so wie so ein Truckstop quasi. Du kriegst da alles und nichts und auch was zu essen und was zu trinken, aber eben auch irgendwie Candy und wahrscheinlich eben auch Kurzwaren aller Art, wie das dann, wie man das eigentlich erwarten würde. Und diese kleine Hütte, diese Breite von diesem Bild füllen zu lassen, kriegt er ganz toll hin trotzdem. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das verschwendet ist. Das sieht toll aus. Und der Soundtrack von Ennio Morricone tut natürlich ein Übriges, dieses Western-Feeling absolut da reinzubringen. Auch wenn er dann eben eigentlich, wo man von einem Western erwartet, dass er viel draußen spielt, das tut er eben nicht. Er spielt eigentlich die allermeiste Zeit in dem Innenraum dieser Hütte. Und es ist trotzdem spannend, aber ich finde, dass er am Anfang zu lang ist. Also diese Szene, also diese Szenen vorneweg, dieses Gequatsche in der Kutsche, bis die da endlich mal ankommen, das hat sich gezogen für mich. Also da habe ich auch ein paar Mal mich erwischt, wie ich am Apple TV auf die Fernbedienung gedrückt habe, damit diese Timeline unten hochkommt, um zu gucken, wie viel ich schon geschafft habe. So, weil der ist irgendwie, ich habe die Version ohne die Intermission gesehen. Im Kino gibt's dann wohl die Version, wo so ein Break in der Mitte ist. Sind es 2:48 oder sowas. Also da muss man schon Sitzfleisch mitbringen und ich habe jetzt nicht genau geguckt, wann wir da an Minis Mieterwarenladen ankommen, aber ab dem Augenblick ist der Film das, was man von Tarantino erwartet. Es ist blutig, es ist gemein, es sind viele böse Leute. Eigentlich gibt's da keine gute Figur in diesem Film. Das ist auch schwierig so mit den eigenen Sympathien, mit wem man halten soll. Eine Zeit lang ist es der Samuel Jackson Charakter. Irgendwann hält er dann mal so eine lange Rede, wo er, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber er mit einer Figur gerät er aneinander und dann erzählt er dem Dinge und das macht ihn sehr unsympathisch und sehr, also da weiß man wieder nicht, wohin mit den eigenen Sympathien. Und dann kehrt das vielleicht wieder zurück, aber auch nicht so richtig und geht das immer hin und her, weil keine dieser Figuren ist wirklich gut. Also alle haben für sich schon Dinge getan und geben das auch zu Protokoll, wo man halt weiß, eigentlich kann ich die alle nur verachten. Und dass die sich alle gegenseitig hassen und alle umbringen wollen, ist eigentlich nur folgerichtig. Und das macht es interessant, dem zu folgen. Aber eben erst, wenn die da alle versammelt sind. Und vorher der Teil, dieser Setup-Teil in der Kutsche, wo wir da hinkommen, okay, wir lernen ein bisschen Background über die beiden, ich sag mal in Anführungszeichen, Hauptfiguren oder die eigentlich vier Hauptfiguren, die da in der Kutsche sind. Aber das hätte man 30 Minuten mindestens rausnehmen können. Und dann wäre 2:10 und ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich der bessere Film. Das, die Auflösung und wie das am Ende alles zusammenkommt, fand ich gut gemacht, habe ich auch nicht so erwartet, dass es so kommen würde. Und insofern, ja, viele Kleinigkeiten, wo man so Hinweise so mitsammeln kann als Zuschauer und sich denkt, ah, okay, der hat von das gesagt, das könnte und so, mal sehen. Also das schon gut gemacht, aber für mich nicht Tarantinos stärkster Film, also vor allen Dingen durch die Länge einfach so ein bisschen zäh.
Wobei ich finde, dass viele Tarantino-Filme zu lang sind eigentlich. Aber gut, ich bin nun auch kein Fan. Und ich muss auch sagen, jetzt, du hast es ja dann mit dem Geschwätz am Anfang gesagt, und ich habe einen Blick auf Wikipedia geworfen und da sind die aus den Kritiken. Auf der deutschen Seite wird dann irgendwie auch bei den ersten wortgewandt wie bildgewaltig. Okay, das ist noch positiv gemeint. In Bild und Ton geschwätzigster Film. Langatmig, meandernde Wortgefecht und so weiter, da bin ich sofort raus. Weil wenn ich was hasse an Tarantino-Filmen, ist es dieses endlose Gelaber. Kann ich einfach nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe den letzten Tarantino schon gesehen, den ich jemals sehen werde. Aber okay, der Typ ist noch jung. Wer weiß, was der noch macht.
Er hat ja mal gesagt, dass jeder gute Filmemacher was nur 10 Filme in sich hat oder so.
Und das ist jetzt sein Achter.
Und
oder was?
Ja, das ist sein. Ja, das ist auch so ein Thema. Also es ist sein Achter, wenn man Kill Bill 1 und 2 als einen Film sieht und okay, wenn man Four Rooms ignoriert. Aber nichtsdestotrotz steht direkt im Opening Credit steht drin Tarantinos 8th Film, The Hateful Eight. Also es ist auf einer Titelkarte eingeblendet. Diese, sagen wir mal, optimistisch komisch gerechnete Zahl, dass das jetzt dann eben auch 8 im Titel trägt und dann sein 8. Film sein soll. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz unabsichtlich. Okay. Ja, insofern müssten noch 2 kommen, eine an einem
Abend. Ja, und dann legt er sich einen neuen Namen zu und macht was ganz anderes.
Musical am Broadway.
Jesus. Ich glaube, ich werde kein Fan mehr in diesem Leben.
Ja, musst
Wobei,
du ja
nicht Filme von Tarantino, in denen er nicht vorkommt, die haben bei mir schon mal, das ist schon mal ein Pluspunkt für mich. Allerdings sehe ich gerade, dass im Original er der Erzähler ist.
Ja, gut, aber der ist sehr zurückhaltend verwendet. Also es gibt, okay, glaube ich, der Film ist in so Kapitel aufgeteilt und es gibt dann bis zu dem ersten Todesfall, was relativ spät im Film ist. Also ich kann jetzt keine genaue Timecode angeben, aber es ist in einer der letzten 2 oder 3 Kapitel. Und relativ spät im Film, bis dahin sagt der Erzähler kein einziges Wort. Also mich hat es fast so ein bisschen überrascht, als er dann endlich kam, obwohl ich es vorher auch gelesen habe, habe ich es dann irgendwann wieder vergessen. Und dann sagte er plötzlich was. Und das war okay. Also er ist ja kein besonders guter Schauspieler, aber so ein bisschen diese Erzählerstimme machen für so, das ist insgesamt 10, 15 Sätze gewesen sein, viel mehr war das nicht. Und das geht gut, also das hat er gut gemacht, das klingt in Ordnung, das ist nicht irgendwie komisch, so schlecht gesprochen oder so, wie man jetzt sagen würde. Nee, passt. Und Sam Jackson ist halt eigentlich, und Kurt Russell auch, die machen das schon gut und auch Tim Roth spielt diese Figur toll. Bei Tim Roth hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er versucht, vielleicht ist das auch eine gemeine Unterstellung, aber so ein bisschen in diese Richtung Christoph Waltz zu gehen, so dass er so diese Rolle übernimmt, was Christoph Waltz in den anderen Tarantino-Filmen gemacht hat, also speziell in natürlich in Inglourious Basterds, weil es so eine Figur war, die dass du nie weißt, ist das jetzt witzig gemeint oder ist er nur der Charmeur, der gleichzeitig ein Massenmörder hinten dran ist, so diese Hans-Lander-Figur. Die habe ich in dieser Tim Roth-Figur aus Waldo Mowbray so ein bisschen wiedererkannt und das fand ich so, muss er das echt so anlegen, muss das so sein? Aber mir hat er Freude gemacht in der ganzen zweiten Hälfte und in der ersten nicht so sehr.
Das ist deswegen interessant, weil mir geht es bei ihm häufig anders, dass ich in der letzten halben, dreiviertel Stunde oder letzten Stunde dann denke, okay, da kommt ja dann häufig auch vor allen Dingen Gemetzel insofern.
Ja, das Gemetzel ist hier natürlich auch drin, es ist sehr gewalttätig, es gab ja auch diese Diskussion, ob das frauenfeindlich ist, weil diese Daisy Domergue-Figur, die einzige Frauenfigur hier, also die einzige, die nennenswert Screentime hat. Es gibt noch ein paar in so Rückblicken, gibt es noch ein paar Frauenfiguren, die sind aber alle im Grunde irrelevant. Die einzige, die hier das nennenswert Screentime hat, kriegt's richtig hart ab. Also die wird gleich in der zweiten Szene, in der sie kriegt sie erstmal einen Ellbogen von Kurt Russell in die Fresse und da hat danach nur noch Blut im Gesicht und irgendwann wird sie so ich will das jetzt nicht spoilern, aber sie wird wirklich aufs Härteste misshandelt, allerdings ist sie eine der wichtigsten Figuren in dem Film und in dem ganzen Gemetzel gegen Ende lebt sie auch noch fast mit am längsten, aber ich finde es nicht in dem Sinne frauenfeindlich, weil sie eigentlich im besten Sinne einer Gleichstellung nicht anders behandelt wird als die anderen auch, also sie kriegt es genauso ab wie die Männer, sie wird genauso gemein behandelt wie die Männer und sie ist auch genauso eine fiese Sau wie die Männer, was das angeht, was sie so getan hat in der Vergangenheit. Also sie, das ist einfach fair sozusagen, wenn du so willst, aber da gab es eine riesen Diskussion drüber, die dann aber glaube ich auch relativ schnell wieder abgestorben ist, weil es nicht so richtig tragfähig war.
Okay, weiß ich nicht. Also in meinem Meine bisherigen Wahrnehmung ist, geht Tarantino nicht direkt als Feminist durch, aber
ja, kann ich, natürlich sein. Das, würde ich jetzt, würde ich, das ist sicherlich auch nicht feministisch, aber es ist jetzt auch nicht frauenfeindlich in dem Sinne. Da ist ja dann doch nochmal eine Zone dazwischen.
Ja, ja, aber weil du gesagt hast, dass es nur gerecht ist, Gleichstellung und sowas. Aber ja, mal sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das anders empfinde. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich werde es nicht rausfinden, weil ich den Film wahrscheinlich nicht anschauen werde. Na gut, aber es gibt ja eine Menge Leute, die sehr gerne jeden neuen Tarantino entgegennehmen.
Ja, also ich werde den neuen, der dann rauskommt, sicherlich auch wieder 3 Jahre liegen lassen und dann, nein, ich weiß es noch nicht, mal sehen.
Wann kommt denn der nächste? Ist das schon?
Keine Ahnung.
Okay.
Ja. Ich habe noch nicht viel gehört, ich habe nur jetzt irgendwie neulich ein Bild gesehen, irgendwie irgendjemand bereits im Kostüm am Set von oder so ähnlich, und das war alles, was ich wahrgenommen habe. Das muss gerade irgendwie in der Mache sein.
Ja, ja, genau. Alright.
Alright.
Gut, das war
The Hateful Eight. Genau.
Ja.
Du hast noch was.
Ich habe noch einen Netflix-Film. Es ist echt krass. Diese Woche. Und zwar Psychokinesis oder Telekinese auf Deutsch. Allerdings der Originaltitel, den kann ich leider nicht aussprechen, ist nämlich ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2018, also gerade rausgekommen im April. Und vielleicht ganz interessant, weil es von dem Regisseur ist, der auch Train to Busan gemacht hat, Zombie-Film, der ja wirklich sehr eindrucksvoll war. Habe ich den hier mal besprochen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, ich habe den vergessen. Also guter Film. Jetzt dieser Film, also zu Deutsch Telekinese, da geht es um einen Mann, der nicht mehr ganz jung ist und sich aus nicht ganz klaren Gründen irgendwann von seiner Familie verabschiedet hat. Das scheint irgendwie mein Thema diese Woche zu sein. Der irgendwann feststellt, dass er jetzt so Superkräfte erlangt hat. Und gleichzeitig ist seine Tochter sehr in Bedrängnis geraten mit ihrem Restaurant, was irgendwie dem Erdboden gleichgemacht werden soll, damit dort was Schickes drauf gebaut werden kann und so weiter. Und er ist also jetzt in der ungewöhnlichen Situation, dass er ihr vielleicht helfen kann, weil er auf einmal diese Kräfte hat, die er allerdings erstmal lernen muss zu kontrollieren. Also eigentlich ganz, ganz, ganz klassische Superhelden Grundstruktur. Mal abgesehen davon, dass der Held doch relativ alt ist für einen Superhelden. Und also ich habe öfter mal gelesen, der erste südkoreanische Superheldenfilm. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Der Film ist 10.000 Meilen entfernt von dem, was momentan so im Superhelden-Genre sehr prominent passiert. Also groß und irgendwie hochglanzpoliert, laut und mit hohem Special-Effekt-Aufwand. Die Special-Effects hier sind irgendwie rührend. Sie sind altmodisch und charmant, finde ich. Ich hatte auch häufiger mal so das Gefühl, so ein bisschen so, wie wenn jemand jetzt versuchen würde, noch mal so südkoreanisches Matrix zu machen oder was in der Art. Also das sind so die Referenzen, die man sieht. Und irgendwie fand ich das alles sehr charmant. Also es ist ein alberner, wirklich nicht tiefsinniger Film mit einer sehr dünnen Handlung und vielen sehr albernen Bösewichten, wobei die Hauptbösewichtin, die ist ganz, ganz gut. Aber irgendwie ist er trotzdem charmant und irgendwie fand ich ihn auch erfrischend, so als sich absetzend gegen das, was eben Superhelden jetzt im Moment so vor allen Dingen sind in Filmen, fand ich das irgendwie anders und nett und ja, erfrischend. Also ich habe ihn nicht ungern gesehen. Es ist kein Meisterwerk. Aber wenn man eine gewisse Toleranz für auch ein bisschen Albernes hat und vielleicht das dem Genre mal wieder ein bisschen nostalgisch begegnen will, dann könnte man sich Telekinese anschauen.
Cool. Ich habe gerade eben, weil du gesagt hast, der Held ist nicht mehr der Jüngste, habe ich jetzt mal sehen wollen, wie alt der denn so, also wie das so wirkt, ja, und dann habe ich auf der Wikipedia den Artikel aufgeklickt und habe dann einfach mal die Seite von dem Schauspieler angeklickt. Ryu Soong-ryong, das war jetzt mein bestes Koreanisch, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Okay.
Und das ist cool, also er ist 47 Jahre alt, der Mann, und so jung, also alt sieht er, finde ich, nicht aus. Ich hätte ihn viel jünger geschätzt, aber ich war ein wenig überrascht, vielleicht haben sie ihn im Film alt gemacht, man sieht ja jetzt hier nur
einen. Ja, also ich glaube auch, dass sie im Film ihn eher ein bisschen älter erscheinen lassen, als er wahrscheinlich ist.
Ja. Und dann habe ich das Foto angeklickt, was in seinem englischen Wikipedia-Artikel drin ist. Und da sieht man ihn mit Daumen hoch und einem Saugroboter in der Hand.
Sehr schön.
Völlig absurdes Foto für einen Wikipedia-Artikel.
Also das passt gut zu dem Film eigentlich, weil es ist auch so, zum Beispiel als ihm auffällt, dass er jetzt so Superheldenkräfte hat und sowas, die erste Idee, das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, aber die erste Idee, was man jetzt damit machen kann, könnte, hat mich auch schon so amüsiert, fand ich so lustig einfach. Und was ich auch total super finde, ist, dass man, wenn er dann seine Superkräfte einsetzt und so, hat man immer so das Gefühl so, oh, er kriegt das vielleicht nur gerade so gelöst. Also es ist einfach nichts daran, ist irgendwie so überlegen oder so total klar weiß, wie das geht oder so, sondern alles ist sehr hart erarbeitet und du hast immer so das Gefühl so, weil er ist halt auf so in der Schwebe zwischen eigentlich ein ziemlicher Loser zu sein und dann aber jetzt diese Kräfte zu haben und so. Ja, ist ein charmanter Film, ich mochte ihn.
Klingt gut.
Jo.
Ja, ich hätte noch eine App oder beziehungsweise eine Webseite /App zu empfehlen, die ich, also auf der Webseite war ich schon mal vor Jahren und jetzt dadurch, dass ich in Holland jetzt im Urlaub war, mit den Jungs ja auch gewesen bin und da hatten wir sehr viel natürlich mit Seefahrt zu tun, weil wir waren ja an der Nordsee und da gab es auch ein großes Event mit was mit Seefahrt und Segelschiffen und so zusammenhing. Und deshalb hatte ich den Bedarf zu sehen, was treibt sich da draußen auf dem Wasser so rum. Und dann dachte ich, es gibt doch für Flugzeuge, gibt es diesen Flight Tracker. Ich weiß nicht, ob das unter unseren Hörern oder bei dir auch bekannt ist, aber ich denke, das kennt man so ein bisschen, den Flight Tracker. Gibt es als App und gibt es auch als Webseite und da kannst du quasi live gucken, wo die Flugzeuge sich aufhalten. Das ist immer ganz praktisch, wenn selbst irgendwie man selbst im Flugzeug ist, dann kann man es nicht gucken, weil man hat meist kein Internet. Wobei heutzutage auch vielleicht manchmal. Aber meist muss man sein Handy ja abschalten. Aber wenn man am Boden ist und jemanden erwartet, der mit dem Flugzeug kommt oder wenn man zu Hause ist und weiß, heute fliegt meine Mutter, mein Vater, meine Freundin, mein irgendwas mit dem Flugzeug von A nach B, dann kann man mit Flight Tracker immer so ein bisschen gucken. Wo ist das Flugzeug gerade? Ist es schon gelandet? Ist es noch, weiß ich nicht, hat es Verspätung oder irgendwas? Und jetzt hatte ich gedacht, das Gleiche müsste es auch für Wasser geben. Und tatsächlich, das gibt es. Das nennt sich Marine Traffic. Und dazu gibt es auch die passende App. Und mit der App, finde ich, geht es viel besser als mit der Website. Die Webseite ist selbst auf dem großen Rechner ein bisschen sperrig, auf dem Handy nahezu unverwendbar. Da braucht man dann wirklich die App. Die kostet auch ein wenig Geld oder es gibt eine Light-Version, da bin ich jetzt nicht im Bilde, ich habe den, ich glaube, 5 Euro oder so einfach um den Tisch geknallt und dann hat man die. Und was kann man damit tun? Im Grunde das Gleiche wie mit dem Flight Tracker, also du kannst, du siehst dann eine Kartenansicht und kannst auf der Kartenansicht dann in die entsprechende Region zoomen und dort gucken. Da sind dann so kleine Pünktchen in unterschiedlichen Farben, die Farben kodieren irgendwelche Informationen, also sagen wir mal ein Segelschiff hat ein anderes, also ein Freizeitschiff hat eine andere Farbe als eine Berufsschifffahrt und ein Segelschiff eine andere als ein Motorschiff und so weiter und so weiter. Und dann klickst du die an und dann siehst du eben, okay, von wann ist diese Positionsbestimmung und in welche Richtung ist das unterwegs, also wenn das hinterlegt hat, wenn es so ein Reiseplan irgendwie gibt, wo das Schiff halt angegeben hat, von wo nach wo es gerade unterwegs ist, dann siehst du das und wie weit auf diesem Dings ist es fortgeschritten, seit wann ist es unterwegs, wann wird es voraussichtlich ankommen, ist es gerade unter Segel oder unter Motor unterwegs und das ist tatsächlich ganz schön. Wenn du dann zum Beispiel an einem Hafen stehst und wir standen auf der Hafenmole und draußen ziehen so Schiffe vorbei und einige kommen vielleicht auf den Hafen zu und einige siehst du in etwas weiterer Entfernung querfahren und dann siehst du da hinten, oh guck mal, da ist was Großes, was ist das wohl? Und du kannst es am Horizont sehen und du kannst auch so ein paar Features von dem Schiff erkennen, kannst sagen, okay, das hat irgendwie, sieht ein bisschen aus wie ein Tanker, aber es hat vorne noch so Kranaufbauten, also es ist wahrscheinlich kein Tanker, sondern irgendein Stückgut-Dings. Und dann versuchst du dich zu fragen, wie weit ist das wohl weg von hier und was ist das und wo fährt das möglicherweise hin? Und dann nimmst du diese App und kannst es rausfinden. Natürlich musst du dann gucken, vielleicht sind dann 2, 3 Schiffe da in der Gegend, auf die das zutreffen kann. Du siehst dann in der App, wenn du das Schiff anklickst, dann eben auch Fotos, die irgendwelche User von diesem Schiff mal irgendwo gemacht haben, mit so einem Hafen lag oder so. Und dann kannst du das eben so abgleichen und sagen, ja, das ist das mit den 2 Kränen und dem einen Dings und das fährt jetzt nach, keine Ahnung, Rotterdam oder so. Und das hat mir viel Freude bereitet und es funktioniert auch hier im Inland. Du kannst auch jetzt gucken, was heute Abend gerade auf dem Main noch umherzieht und wo das herkommt und wo das hin will. So. Also man kann die App auch im Inland benutzen, wenn man jetzt nicht am Meer ist. Und mir hat das irgendwie viel Freude gemacht, weil wir haben im Urlaub dann an so einem an so einer Veranstaltung teilgenommen dort. Was heißt teilgenommen? Wir haben die halt besucht. Das ist so ein großes Volksfest, wo riesige Segelschiffe so, eins dieser Segelschiffe war die Alexander von Humboldt II. Das ist dieses Schiff, was man vielleicht noch früher aus der Becks-Werbung kennt, mit den grünen Segeln, wo dann so diese Helikopter-Shots und man hört dazu Rod Stewart singen und dann sieht man dieses fantastische Segelboot mit diesen riesigen Segeln. Dieses Ding war eins der Attraktionen dort und viele andere aus derselben Kategorie. Also so riesige Segelboote, alte Segelboote, die irgendwie Baujahr 1920 oder so haben oder noch älter. Und die haben sich dort in diesem Hafen versammelt und man hat dann draußen eben auch gesehen, einige fahren da vielleicht gerade draußen rum und einige liegen im Hafen und dann konnte man mit der App dann auch gucken, welches ist das, was da draußen rumfährt und konnte so ein bisschen auch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Schiffen dann über die App abrufen. Ganz cool. So, fand ich ganz nett.
Ich habe im ersten, also so angefangen, das zu erklären, was das macht und so, habe ich mir gedacht so, klingt ganz cool, aber was sind denn die Anwendungsmöglichkeiten? Und jetzt, also zum Schluss wurde dann so klar, also, ah, okay, ich verstehe. Weil ich dachte so eigentlich, wann bin ich denn jemals in der Situation, wo ich sowas anwenden könnte? Aber ist ja tatsächlich gar nicht so. Also ich finde, es klingt cool.
Ja, ich mochte, also auch bei Flugzeugen geht es natürlich genauso mit Flight Tracker, dass du theoretisch hochgucken könntest und könntest sagen, oh, da ist ein Flugzeug über mir, wo fliegt das wohl hin? Und ja, wie oft interessiert einen das wirklich? Klar, aber meistens, also gerade wenn man in Frankfurt wohnt, da sind so viele Flugzeuge, ich kann nicht bei jedem gucken, wo das hinfliegt. Aber manchmal, wenn man so Langeweile hat oder so, dann ist das mal auch ein netter Zeitvertreib, sich das einfach mal so reinzuziehen. Und bei Schiffen, das ist für uns als Inlandmenschen ja doch immer so eine Urlaubssituation, in der man ein bisschen mehr Muße vielleicht hat und Schiffe, große Schiffe für uns ja dann doch noch was Exotischeres sind als jetzt Flugzeuge, die wir jeden Tag zu Tausenden haben. Da interessiert einen das ja vielleicht ein bisschen mehr, dass man sagt, oh, was für ein riesiger Pott, wo will der hin? Und dann schaut man das nach.
Ja, sehr schön.
Ja, fand ich gut. Marine Traffic. Gibt's für iOS wahrscheinlich und für Android, denke ich. Ja, ich doch, für beides. Kann man dann mal auschecken. Werden wir verlinken auf sneakpod.de. Und das bringt mich in die Abmoderation, wenn du keine Einsprüche erhebst.
Ich werde seit neuestem gefragt. Ja. Cool. Nein, aber ich habe keine Einsprüche.
Genau, also wie gesagt, auf sneakpod.de findet ihr den Link zu Marine Traffic und natürlich auch zu den Filmen, die wir besprochen haben. Auch da könnt ihr dann wieder die Kommentare loslassen. Letzte Woche haben wir ja zum Beispiel spezifisch unseren Hörer Matt aufgerufen, sich zu Stalker zu äußern. Das hat er auch getan. Vielen Dank dafür.
Hatten wir ja richtig Glück, dass er dann direkt auch sich das angehört hat. Ne? Hätte ja auch sein können, dass wir das in den Kanal reinschicken und dann in einem halben Jahr denkt Matt sich, oh, das war ja ich. Aber nein. Er war sofort dabei, hat geantwortet.
Genau.
Und ja,
genau. Wir freuen uns. Was Matt geschrieben hat, könnt ihr auch auf sneakpod.de nachlesen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen und mitzudiskutieren. Wir danken fürs Zuhören und nur noch 5 Folgen oder 4 dann jetzt nur noch. Nee, 5. Bis zur Mega-Schnapszahl-Sendung.
Oh wow, bei der ja, stimmt.
Bei der wir nichts Besonderes tun werden, wie bei den anderen Schnapszahl-Sendungen auch. Oder vielleicht doch. Lasst euch überraschen. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.